28. Januar diesen Jahres, ich rausche etwas, glaube ich, ne? Am 28. Januar gab es einen runden Geburtstag zu feiern. Ein dänischer Landsmann ist 60 Jahre alt geworden. Ich spreche... Nee, bevor ich euch das sage, das ganz Besondere an diesem Geburtstag, also ein runder Geburtstag, aber das Besondere an diesem Geburtstag ist, dass er eigentlich das ganze Jahr über in ganz vielen Familien und Haushalten gefeiert wird. Genau, und jetzt sage ich euch, um wen es geht. Es geht um diesen kleinen Kerl hier, den Legostein, genau. Am 28. Januar 1958, ich habe euch noch ein paar, ach, war ich das? Nee, das warst du, ne? Cool, alles klar, genau. Am 28. Januar 1958 hat Ole Kirk Christiansen den Legostein in Kopenhagen patentieren lassen. Und damit hat er so den Grundstein für eine weltweite Erfolgsgeschichte gelegt. Ich denke, dass es mittlerweile wohl kaum, zumindest in unseren Breitengraden, kaum Menschen gibt, die Lego jetzt irgendwie so gar nicht kennen. Ich hatte keine. Wir hatten Konstrukt. Aber okay, wir sind ja jetzt bei Lego. Egal. Jedenfalls habe ich so überlegt, was ist wohl das Geheimnis hinter diesem Erfolg? Also wie kommt es, dass so viele Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert von diesen kleinen bunten Steinen sind? Wie kann es sein, dass auch nach all den Jahren Lego immer noch mit unverminderter Begeisterung gekauft und verbaut werden? Und ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass Lego eine große Sehnsucht in uns Menschen anspricht. Nämlich die Sehnsucht zu schaffen und zu gestalten. Und das ist eine Sehnsucht, die Gott in das Herz des Menschen hineingelegt hat. Und ich möchte heute im Rahmen dieser Herzensreise darüber sprechen, warum es so erfüllend ist, sich in Gottes Handeln einbeziehen zu lassen und wie das konkret aussehen kann. Ja, als Menschen sind wir dazu geschaffen, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Also Gott möchte mit uns zusammen sein. Und er hat uns Menschen geschaffen, damit wir eben in der Beziehung mit ihm leben. Nicht damit wir funktionieren. Und als Geschöpfe Gottes sollen wir wirklich unserem Schöpfer mit unserem ganzen Leben, also mit allem, was wir sind, die Ehre geben. Einfach dadurch, dass wir sind. Seine geliebten Kinder, seine Herzensangelegenheit, sein Meisterstück. In der Verbindung mit Gott strahlt unser ganzes Leben Gottes Herrlichkeit aus. Gleichzeitig sind wir auch nach Gottes Vorbild geschaffen. Also Gott ist das Original, ne? Und wir sind also nach seinem Vorbild geschaffen. Und damit haben wir auch diese Eigenschaften, die er selbst hat, in uns. Und da Gott ein Schöpfergott ist, sind diese gestalterischen Eigenschaften in uns drin angelegt. Und Gott selbst ist ja ständig um uns herum am Werk. Er hat die Erde geschaffen, aber damit hört ja auch sein Wirken nicht auf. Also er ist ständig am Werk. Und wir sind halt nach diesem Vorbild eines Begeisterten, eines Leidenschaftlichen und eines total kreativen Gottes geschaffen. Sehr schön kann man das ja an kleinen Kindern sehen. Also die malen und basteln und planen und werkeln und kleben und gestalten, ja ständig irgendwas. Und ich finde das total toll zu sehen, mit welcher Begeisterung sie dabei sind. Das ist total wichtig, was sie in diesem Moment da tun. Bei uns als Erwachsenen ist es so, dass diese Begeisterung manchmal ziemlich nachlässt. Leider. Ich finde das so schade. Ja, da steht uns plötzlich so unser eigener Anspruch im Weg, dann ist das, was wir da so tun, irgendwie nicht mehr toll genug, es ist nicht perfekt. Wir sehen vielleicht andere Menschen, ach, und die können das ja viel besser und so. Ja, und dann lassen wir das so nach und nach sein. Es gibt auch Menschen, die sind wirklich der Überzeugung, gerade wenn sie sich mit anderen vergleichen, dass sie selbst überhaupt nicht kreativ sind. Und wenn du das auch von dir denkst, dann kann ich dir jetzt sagen, das mag dein Eindruck sein, aber dieser Eindruck täuscht. Weil als Ebenbild eines Schöpfergottes bist du mit gestalterischen Fähigkeiten ausgestattet. Vielleicht hast du noch nicht so deinen Bereich und deine Ausdrucksmöglichkeiten entdeckt. Aber wir sind dazu geschaffen, selbst auch zu schaffen und zu gestalten. Und wir blühen auch wirklich auf, wenn wir das tun. Gott, der den Wunsch und die Fähigkeit, etwas zu gestalten, in uns hineingelegt hat, der will uns dabei haben. Ich meine, er könnte ja wirklich alles alleine tun. Aber offensichtlich gefällt es ihm ja, mit uns Menschen gemeinsam ans Werk zu gehen. Der große Schöpfer bezieht uns in sein Handeln mit ein und er lädt uns dazu ein, in dieser Welt Spuren zu hinterlassen, die nicht verwehen, sondern die wirklich Wert für die Ewigkeit haben. Und er begabt und beauftragt uns auf vielerlei Weise. Und damit spricht Gott uns einen großen Wert, eine große Würde und eine große Bedeutung zu. Die Einladung in die Herzensbeziehung mit Gott ist immer auch die Einladung, mit ihm gemeinsam ans Werk zu gehen und sich in sein Handeln einbeziehen zu lassen. Ja, Gott will uns einfach an dem sein Herz mit uns teilen. Er will uns an dem beteiligen, was uns auf dem Herzen liegt. Und was ist sein größtes Herzensanliegen? 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist sein Herzensanliegen. Und er beauftragt und begabt Menschen auf vielerlei Weise, damit genau das geschieht. Als Jesus seine ersten Jünger da auffordert, er ihre Fischerboote liegen zu lassen und ihm nachzufolgen, da sagt er zu ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also ich persönlich denke ja, dass die Jünger diese ganze Bandbreite dieses Satzes noch nicht begriffen haben in diesem Moment. Aber es ist ja auffallend, dass Jesus seine Einladung in die Nachfolge direkt schon mit diesem Auftrag verbindet, mit ihm gemeinsam ans Werk zu gehen. Und es ist dann ja auch wirklich so, also die Jünger lassen alle stehen und liegen, sie folgen Jesus nach, sie lernen von ihm und gleichzeitig gebraucht er sie schon zum Segen für andere. Und das ist toll, weil es so erfüllend ist, wirklich sich von Gott gebrauchen zu lassen und einfach an dem beteiligt zu sein, was er tut. Und das eben nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, entdecke, was in dir steckt. Im Alten Testament wird das ja so erzählt, dass Gott Menschen für so eine bestimmte Aufgabe beauftragt und sie dann für diese spezielle Aufgabe mit dem Heiligen Geist ausrüstet, damit sie also genau diese Aufgabe auch tun können. Im Neuen Testament ist es ja so, dass der Heilige Geist jedem Nachfolger Jesu verheißen ist. Also jeder, der Jesus nachfolgt, ist mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, die Botschaft von Jesus Christus erstmal selbst zu verstehen und wir sind auch in der Lage, sie weiterzugeben. Und das ja, auf ganz unterschiedliche Weise, wie es eben unserer Persönlichkeit und unserer Beauftragung, unseren Sehnsüchten und dem, was Gott eben auch an Gaben uns anvertraut, wie es dem entspricht. Jeder Jesus-Nachfolger bekommt ja mindestens eine dieser sogenannten Geistesgaben. An manchen Bibelstellen, in manchen Übersetzungen werden sie auch Gnadengaben übersetzt. Das sind Gaben, die der Heilige Geist uns anvertraut, die manchmal an den natürlichen Gaben anknüpfen, manchmal auch ganz woanders liegen, die aber auf jeden Fall über so eine natürliche Begabung hinausgehen. Und diese Gaben, die sollen wir genau wie unser gesamtes anderes Wesen, alle anderen Gaben, zur Ehre Gottes einsetzen. Kennst du deine Gaben? Weißt du, was Gott so in dich hineingelegt hat, so an Sehnsüchten und auch wirklich an dem, was dich begeistert? Also hast du schon mal deinem eigenen Herzschlag nachgespürt? Weißt du, wie dein Herz tickt? Es ist nicht nur spannend, dem mal nachzugehen, sondern ist auch total wichtig, dass wir einfach mal gucken, was hat Gott da wirklich so an Potenzial in mein Leben hineingelegt. Er hat ja unsere Persönlichkeit geschaffen, ganz sorgsam gestaltet. Gott hat uns Sehnsüchte ins Herz gelegt und er vertraut uns Gaben an. Und bei all dem denkt er sich ja etwas. Und wir sind in unserem Element und deswegen ist es auch so total erfüllend, wenn wir wirklich von Gottes Geist bewegt das ausleben, was Gott in uns anlegt und wozu er uns geschaffen hat. Und vielleicht nimmst du dir in den nächsten Tagen mal Zeit, betend über so ein paar Fragen nachzudenken. Zum Beispiel, in welchen Situationen, bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich am lebendigsten? Was begeistert dich? Oder auch was regt dich total auf? Weil es ist gar nicht so selten, dass Gott uns auch so eine, ja, ich nenne es mal so eine heilige Unzufriedenheit über gewisse Zustände schenkt, weil er uns dazu bringen will und durch uns wirklich so unhaltbare Zustände auch verändern will. Und dazu ist es gut, wenn die uns überhaupt erstmal stören. Ja, wie würdest du dich selbst in 3 bis 5 Sätzen beschreiben? Wie würden nahestehende Menschen dich in 3 bis 5 Sätzen beschreiben? Und dann ergänze doch mal folgenden Satz. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es lohnt sich, dem mal nachzugehen, egal übrigens in welchem Alter. Also wenn wir älter werden, ey, das merke ich ja jetzt schon, ist es ja tatsächlich so, dass auch mal Kräfte nachlassen und so Dinge dazukommen, gesundheitliche Einschränkungen. Und dann kann es gut sein, dass wirklich wir manches, was wir voller Begeisterung und voller Freude getan haben, jetzt nicht mehr tun können. Und das ist immer schwer, weil es hat ja immer zu tun, dass wir Dinge loslassen müssen. Und das ist wirklich nicht einfach. Aber ich möchte euch Mut machen, auch dann wirklich das als Chance zu ergreifen, vielleicht nochmal ganz neu nachzufragen, ja Herr, was hast du denn sonst noch so in mein Leben hineingelegt? Weil auch in einem kleiner werdenden so Geltungsbereich oder wie immer man das nennen will, gibt es immer noch Möglichkeiten, dem zu folgen, was Gott mir aufs Herz legt. Wenn ich nur erstmal weiß, was das ist. Vielleicht können ja auch Freunde oder Familienangehörige dir dabei helfen, einfach mal dem nachzuspüren, was da so in dir schlummert. Manchmal sehen ja die Menschen, die an uns dran sind, deutlicher unser Potenzial als wir selbst. Und sie können uns helfen, das mal so ein bisschen herauszulocken. Es kann auch sein, dass du, wenn du erstmal anfängst, dich mit anderen darüber zu unterhalten, jemanden begegnest und du wusstest es gar nicht und plötzlich merkt ihr, da schlagen eure Herzen im selben Takt, also in euch schlummert so eine ähnliche Sehnsucht. Und dann ist das schön, sich gegenseitig zu ermutigen und wer weiß, vielleicht gebraucht Gott das ja auch, um mit euch gemeinsam etwas Neues zu starten. Ja, vielleicht wäre das mal was für so eine Kaffeerunde nach dem Gottesdienst. Oder ihr trefft euch mal in Ruhe auf einen Kaffee oder auch auf einen Tee. Wer jetzt halt gerne Tee trinkt, soll es ja geben. Und betet mal einfach miteinander. Und dann sagt euch mal gegenseitig eine Sache, für die euer Herz schlägt. Das kann was sein, dem ihr schon nachgeht. Und ihr seid auf der Suche noch so nach weiteren Ideen. Es kann aber auch etwas sein, das noch in euch schlummert, wo ihr ja, vielleicht euch gerade mal traut, so ein bisschen vielleicht ansatzweise drüber nachzudenken, aber ihr habt euch noch nicht getraut, das mal auszusprechen oder mal Schritte in die Richtung zu gehen. Das wäre dann wieder so nach dem Motto, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich. Ja, dann sagt euch mal gegenseitig diese Sache und dann schaut doch einfach mal, wie euer Gespräch sich weiterentwickelt. Also da gibt es so spannende Dinge. Einmal saß ich dazwischen in so einer Mini-Kleingruppe. Und da haben zwei Frauen, die sich schon länger kannten, plötzlich sich etwas gesagt, was in ihnen schlummert. Und dann hat die eine gesagt, du, als ich dich kennenlernte, habe ich gedacht, dass Gott uns mal dafür zusammengebraucht. Und ja, aber dann hat sich ein Leben anders entwickelt und ich habe gedacht, naja, war wohl nichts, habe ich Gott falsch verstanden. Und plötzlich kam das jetzt zusammen, nach ein paar Jahren. Und ich saß dazwischen. Das war so mega zu sehen. Also, bleibt mal offen dafür und fragt mal einfach nach, wie Gott da auch euch Menschen an die Seite stellt, mit denen er zusammen da nochmal sowas starten könnt. Ja, wenn du dich noch nicht mit dem Thema Geistesgaben befasst hast, dann forsche doch mal in der Bibel nach, im Neuen Testament. Da gibt es ganz viel Spannendes zu entdecken. Kleiner Lesetipp, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Kann man sich merken, auch wenn man kein Zahlenmensch ist wie ich. Aber ihr könnt mich auch nochmal fragen, kann es euch nochmal sagen. Also Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Es gibt auch Bücher, es gibt viel Material, auch zu Geistesgaben. Man kann da ja auch solche Tests machen, kann man mittlerweile auch online machen. Kann auch ganz gut und hilfreich sein, den eigenen Geistesgaben nachzuspüren. Nur bitte, seht das, wenn ihr sowas macht, seht dann das, was da rauskommt, nicht als in Stein gemeißelt an. Ne, solche Dinge, das sind Hilfen, das sind einfach Methoden, die uns helfen können, uns selbst auf die Spur zu kommen. Sie sind nicht das Evangelium. Ne? Genau, und deswegen ist es gut, wenn wir sie auch einfach als Hilfen gebrauchen. Und das Wichtigste, bleib im Gespräch mit deinem Herrn. Frag ihn doch einfach mal, was er dir da noch so aufs Herz legt, was du noch gar nicht entdeckt hast. Und dann wart doch einfach mal ab. Sei aufmerksam und spür dem nach, was er so in dir zum Klingen bringt. Doch, aber vielleicht warst auch wieder du das jetzt, ne? Aber gut. Ich habe ein Erfolgserlebnis, Dankeschön. Vergrabe nicht, lebe. Ja, Gott vertraut uns Gaben an, er legt uns Sehnsüchte ins Herz und er möchte das auch in uns zur Entfaltung bringen und möchte, dass wir das einsetzen. Und ja, darum ging es ja schon in dem Gleichnis, dass wir eben gehört haben, dass Jesus den Leuten, die ihn da auf dem Weg nach Jerusalem begleiten, kurz vor seinem Tod erzählt. Wie der Fürst in dieser Geschichte ist ja auch Jesus von königlicher Herkunft mit dem Unterschied, dass sein Reich niemals vergehen wird. Und auch Jesus erzählt seinen Leuten damals, dass er sie bald für eine Weile verlässt und auch er vertraut ja seinen Leuten Gaben an, die sie einsetzen sollen für ihn. Und die Geldsumme, die da dieser Mann in dieser Geschichte seinen Dienern anvertraut, das ist wirklich ein richtig, richtig großer Betrag, mit dem kann man schon ganz gut was anfangen. Und genau das sollen eben diese Diener auch tun. Einer tut es nicht, sondern er bewahrt das Geld einfach auf. Angeblich, weil er Angst hat. Aber in Wirklichkeit rechnet er wahrscheinlich nicht damit, dass der Chef nochmal wiederkommt. Sonst hätte er es wohl kaum gewagt, diesen Auftrag schlicht und einfach zu ignorieren. Zumindest hätte er das Geld doch zur Bank gebracht, wo es Zinsen bringt. Also damals gab es offensichtlich noch welche. Ja, stattdessen tut er nichts. Und so nimmt ihm dann sein Chef das, was er ihm anvertraut hat, auch noch weg. Und gibt es dem, der sein Geld verzehnfacht hatte. Der hatte ihm das ihm Anvertraute gut eingesetzt. Und deswegen wird ihm jetzt noch mehr anvertraut. Jesus kommt wieder und die Gaben, die er uns anvertraut, die sind nicht dazu gedacht, dass wir sie brach liegen lassen oder ängstlich horten, sondern dass wir sie wirklich zu Gottes Ehre einsetzen. Und wenn wir das tun, dann erweitert er auch unser Gebiet und vertraut uns noch mehr an, dass wir auch wieder zu seiner Ehre einsetzen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das total erstaunlich in dieser Geschichte, dass dieser Mann seinen Dienern einen so enormen Geldbetrag anvertraut und dann selbst weggeht, ohne ihnen jetzt genau zu sagen, wie sie im Einzelnen zu verfahren haben. Also er setzt ihnen da irgendwie gar keine Grenze oder sagt jetzt so, mach so, mach so, mach so. Sie sollen einfach gut mit dem Anvertrauten umgehen, sie sollen es vermehren, wie sie das tun. Darin lässt er seinen Leuten total freie Hand. Und damit spricht er ihnen ein großes Vertrauen aus, weil er traut ihnen zu, dass sie gut mit dem Anvertrauten umgehen. Und sie können das so tun, wie es ihrer Persönlichkeit entspricht. Sie können Strategien entwickeln, sie können Pläne machen, sie können in das investieren, was sie für eine gute Anlage halten, was ihnen persönlich auch wichtig ist und so wie es eben auch ihrer Persönlichkeit und ihren Gaben entspricht. Hauptsache, sie setzen das Geld ein. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf unsere Jesus-Beziehung, vielleicht denkst du, ja Moment, also so kann ich das ja jetzt nicht machen, ne? Ich kann ja jetzt nicht einfach losgehen und irgendwas tun und weiß gar nicht, ob Gott das genau so will. Da muss ich ja erstmal abwarten. Als Jesus-Nachfolger ist es zweifellos wichtig, dass wir nach dem fragen, was unser Herr will. Ist ja logisch. Aber kann es vielleicht sein, dass unser Herr uns in der Frage, wie wir das Anvertraute einsetzen, eine viel größere Freiheit gibt und uns viel mehr zutraut, als wir manchmal meinen? Also ich meine, kann es einfach sein, dass Gott, der jeden von uns hier ganz einzigartig geschaffen hat, dass der bunte Vielfalt viel lieber mag als leidenschaftsloses Einheitsgrau. Und dass ihm überhaupt nicht daran gelegen ist, dass du nach Schema F verfährst und ängstlich versuchst, Fehler zu vermeiden, damit dich auch keiner angreifen kann, sondern dass er sich einfach von Herzen darüber freut, wenn du voller Freude einfach mit ihm loslegst. Und wenn du deinen Gaben nachspürst und wenn du dich ausprobierst, ja, und wenn du Fehler machst und wenn du aus diesen Fehlern lernst und wenn du deine ganz eigene Note in deinen Dienst mit einbringst. Unser Herr vertraut uns Gaben an, und zwar nicht, damit wir sie verbuddeln, sondern damit wir sie reichlich einsetzen. Vergrabe nicht, lebe. Gemeint als Ort der Ermutigung. Jetzt ist es ja so, dass viele Christen ihre ersten Erfahrungen im Entdecken und im Ausleben ihrer Gaben in ihrer Ortsgemeinde machen, oft auch da, wo sie zu Jesus Christus gefunden haben. Und diese ersten Erfahrungen, die können sich sehr prägend auf das weitere Leben auswirken. Und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und deshalb möchte ich jetzt noch einige Gedankenanstöße für Leiter und für Verantwortliche in Gemeinden, auch in Glaubenswerken, weitergeben. Und das gilt übrigens auch für Leute, die zwar kein Leitungsamt haben, aber die schon länger mit Jesus Christus unterwegs sind. Dann bist du im Glauben gewachsen, ja, du bist tiefer in die Beziehung mit Jesus gekommen. Du hast wahrscheinlich auch schon viele deiner eigenen Gaben entdeckt. Du bist lebendig mit Jesus unterwegs. Und dann will er dich auch gebrauchen. Ja, als Väter und Mütter im Glauben, damit wir junge Christen im Glauben ermutigen. Und ein paar Impulse zum Nach- und Weiterdenken. Gott vertraut uns Gaben an und er tut das, um seine Gemeinde aufzubauen. Menschen sollen Jesus Christus kennenlernen, sie sollen in die Beziehung mit ihm hineinwachsen und wieder andere mit ihm bekannt machen. Und überall hat Gott seine Leute und er gebraucht sie, um seine weltweite Gemeinde aufzubauen. Also das ist auch nochmal wichtig, im Hinterkopf zu halten, wenn wir Bibel lesen und auch mal gucken. Oft ist da auch von der weltweiten Gemeinde, von der Gemeinde Jesu, als die Gemeinschaft der Gläubigen die Rede, die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben und die in ihm miteinander verbunden sind. Ja, viele Christen leben ihre Gaben in ihrer Ortsgemeinde. Das ist schön. Viele Christen werden aber auch von Gott aufgefordert, ihre Gaben außerhalb der Gemeinde einzusetzen. Und das ist auch schön. Vielleicht sollen sie auch nochmal was ganz Neues gründen oder so. Entscheidend ist ja nicht, wo ich jetzt, ne, so als Leiter oder als Gemeindemensch, wo ich einen Menschen erstmalig oder dauerhaft einsetzen will, sondern wo Gott ihn haben will. Und wir stehen immer wieder vor der Entscheidung, ob wir Menschen ermutigen, nach Gottes Willen zu fragen und auf sein Wort hin auch neue Wege zu gehen, oder ob wir sie an uns und unsere Gemeinde binden. In den allerwenigsten Ortsgemeinden, das behaupte ich mal einfach so, zumindest ist es so in denen, die ich kenne, aber ich schätze, es ist wahrscheinlich überall so, also in den allerwenigsten Ortsgemeinden herrscht ein Mitarbeiterüberschuss. Ne? Also mir ist noch keine Gemeinde begegnet, die gesagt haben, Andrea, was sollen wir tun? Wir haben viel zu viele Mitarbeiter oder so. Ja? Also oft, ne, ist es eher andersrum. Und dann stehen wir schon in der Gefahr, dass wir uns vielleicht schwer tun, auch Menschen loszulassen, gerade wenn auch engagierte Mitarbeiter irgendwie gehen. Aber deshalb haben wir ja noch lange nicht das Recht, sie daran zu hindern, ihrer Berufung zu folgen. Ja, der nächste Impuls geht in eine ähnliche Richtung. Es ist die Frage, welche Kriterien entscheiden eigentlich darüber, in welchem Aufgabenbereich wir einen Menschen einsetzen, der mitarbeiten möchte. Ja, entscheiden die Gaben und das, was Gott ihm so aufs Herz gelegt hat, darüber? Oder entscheidet die Not der Gemeinde darüber? Also die Gaben, die wir in Menschen entdecken, also das ist mittlerweile ist das ja in vielen Gemeinden angekommen, ne? Und die finden gabenorientierten Einsatz auch gut und so. Aber manchmal, gerade wenn die Not in einem Bereich so groß ist, dann reden wir uns vielleicht auch passend, was irgendwie nicht zueinander passt. Ich hatte mal den Job der Missionsbeauftragten, weil ich meinen Mann auf einer Missionsstudienreise in Thailand kennengelernt habe. Ich bin aber eine Erdkunde-Graupe. Ich brauche meine volle Konzentration, um überhaupt nochmal zu wissen, wo liegt welches Land und wer ist da jetzt wo, und damit ich keine falschen Dinge erzähle. Ne? Das heißt nicht, dass ich mich so nicht wichtig finde, aber so ist es. Ne? Genau, nur mal als kleines Beispiel. Also manchmal reden wir uns passend, weil die suchten da schon ein Jahr einen Missionsbeauftragten. Genau. Und dann noch ein nächstes: Möchten wir, dass Menschen ihre Gaben in unserer Gemeinde entdecken und dass sie die entfalten? Halten wir Ausschau? Machen wir Leute darauf aufmerksam, welches Potenzial wir so an ihnen entdecken? Fördern wir das? Geben wir jungen Christen den Raum und den Rahmen, in dem sie sich ausprobieren dürfen und ihre Gaben einsetzen dürfen, auch wenn das vielleicht völlig anders ist, als das bisher bei uns gemacht wurde? Oder erwarten wir, dass sie sich so in bestehende Formen einfügen und die Dinge so tun, wie wir sie schon immer getan haben? Es ist ja verrückt. Es gibt ja wirklich viele, viele Gemeinden, in denen werden aufwendige Gabentests durchgeführt, mit dem Ziel, dass Leute so ihre ganz persönliche Mischung aus Fähigkeiten, Neigungen, Begabungen entdecken. Ja, und dann Test. Und dann wird geguckt, wie passt jetzt das Ergebnis in, wie bekomme ich das, was noch nicht so passend ist, jetzt irgendwie gemeindekonform. Das ist total schade. Das ist total schade für die Leute. Das ist aber auch total schade für uns als Gemeinde. Weil vielleicht führt ja unser Herr zu einer bestimmten Zeit Leute mit bestimmten Begabungen in unsere Gemeinde hinein, die so bei uns noch gar nicht gelebt werden, um etwas Neues anzustoßen oder auch um neue Bewegungen in einen erlahmenden Dienstbereich zu bringen. Also ich meine, kann ja sein. Es kann ja sein, dass Gott, der jetzt so kreativ und schöpferisch ist, auch kreativ handelt. Nur mal so als Gedankenanstoß. Ja, und ein letzter Impuls, den ich auch mal als Frage jetzt formuliere. Leben wir in unserer Gemeinde so ein Klima der Kritik oder eine Kultur der Ermutigung? Also es ist ja für jeden Menschen wichtig, dass er ermutigt wird, keine Frage. Aber ich denke, dass es wirklich gerade für junge Christen, die erstmal anfangen, ihre Gaben zu entdecken und oft auch erstmal zaghaft einzusetzen, dass es so wichtig ist, wirklich, dass sie ermutigt werden. Und letztens habe ich da wieder was gehört. Ja, dann kriege ich wirklich Plack. Aber okay. Eine Frau, also ich kenne die persönlich, ich habe das nur von ihr gehört, über sie gehört. Also eine Frau hat in einer Gemeinde XY sich das erste Mal an so eine Gottesdienstleitung rangewagt. Und sie hat das wohl auch richtig gut gemacht. Aber an einer Stelle, wo im Gottesdienstablauf sonst immer ein Gebet kommt, hat sie es weggelassen. So. Nach dem Gottesdienst dann beim Kaffee trinken, hat sie viele positive Reaktionen bekommen. Also viele Leute haben ihr wirklich gesagt, wie gut ihnen das gefallen hat und sie ermutigt, da dran zu bleiben. Das Ding ist, das kam aber gar nicht mehr bei ihr an, weil die erste Person, die vor dem Kaffee trinken, eigentlich mit dem Amen, also mit dem Abschluss des Gottesdienstes, auf sie zugestürmt kam, hat gesagt, du hast das Gebet weggelassen, das geht nicht. Ja, wie ermutigend ist das? Kultur der Ermutigung leben heißt ja nicht, dass ich niemanden mehr irgendwie jetzt eine Kritik zumute oder so, ja? Nur ich denke, ein guter Rat ist, wenn ich irgendwo sitze im Gottesdienst, sonst wo, keine Ahnung, ich sehe etwas, das mich stört, das mich ärgert, das ich vielleicht schwierig oder vielleicht sogar bedenklich finde, dass ich mir erstmal eine kleine Gebetszeit gönne, um einfach mal Gott das zu bringen und auf ihn zu hören und mein Herz vor ihm zu prüfen. Ja, dass ich ihn auch frage, Herr, ist es wirklich wichtig und hilfreich für den anderen, dass er diese Kritik hört? Ist wichtig, dass er sie jetzt hört, so als erstes. Ja, und wenn Gott mir dann sagt, nee, du, das ist nicht gut, lass das mal sein, dass ich diese Kritik auch bei meinem Herrn lasse. Und vielleicht zeigt er mir auch in so einer Zeit, dass das, was mich da so stört, viel mehr mit mir selbst, mit eigener Unzufriedenheit, mit, weiß ich nicht, was zu tun hat, als mit dem anderen. Ein Klima der Kritik ist überermutigend und kann wirklich dazu führen, dass Christen, die ihre ersten Erfahrungen bei uns machen, künftig sehr große Schwierigkeiten haben, ihre Gaben zu leben und wirklich in ihre Berufung hineinzuwachsen. Eine Kultur der Ermutigung, die schafft Raum und die schafft Rahmen, in der Gaben sich entfalten können, in der sie entdeckt werden können und in der wirklich aus Christen, die gerade so ihre ersten Glaubensschritte tun, dass sie wirklich zu reifen und hingegebenen Jesus-Nachfolgern heranwachsen können. Ich habe nicht die Gabe der PowerPoint-Weiterschaltung. Hilfst du mir? Danke. Ja, die wollte ich haben. Die ist schön. Machst du mal eins zurück? Oh man. Bogen. Darf ich? Oh, das ist so ein schönes Bild. Ja, gut. Okay. Ja, du kannst es, ja, genau. Egal, aber ich glaube, wir machen mal trotzdem, sonst kriege ich die Rotheitüberschreitung. Ja, ich wünsche uns sehr, dass wir in der innigen Beziehung zu Jesus dem nachspüren, was er so in unser Herz hineingelegt hat. Dass wir uns wirklich von ihm auch herausfordern und in Bewegung setzen lassen, die anvertrauten Gaben zu entdecken, da auch dran zu bleiben, da auch weiter zu lernen und zu wachsen und die eben wirklich zu seiner Ehre auch einzusetzen. Und ich wünsche uns wirklich auch, dass wir als Gemeinde so ein Ort sind, wo wirklich Menschen ihre Gaben entdecken können, wo sie, wo Gaben sich entfalten und wo wirklich, yeah, cool, da ist das nicht ein gutes Bild, ich liebe es. Also, und wo wirklich, genau, jetzt, das ist nämlich so passend jetzt, wo wirklich ihnen nicht die Flügel gestutzt werden, sondern wo ihnen Flügel wachsen. Ja, Gott lädt uns ein, mit ihm gemeinsam ans Werk zu gehen, und das ist, das ist ein so großartiges Geschenk, und es ist wirklich eine so tolle Erfahrung, wirklich zu erleben, wie man selbst so unter Gottes Hand aufblüht und wie er seine Gaben in uns zur Entfaltung bringt. Und das sollten wir uns wirklich gönnen. Und es ist einfach auch so großartig, so Jesu Hand auf der Schulter zu spüren, wie es auch in diesem Gleichnis so war, ja. Und er dann sagt, ausgezeichnet, mein Schatz, ich freue mich so. Darauf einlassen. Amen. Bet noch. Du uns einbeziehst in dein Handeln, und das ist so großartig, weil wirklich, du brauchst uns in keiner Weise und du kannst alles allein tun. Und du hast einfach im Leben eine Würde und so eine Weite, und es ist so großartig, diese Gaben zu entdecken, Herr. Und ich bin immer total begeistert, wenn ich mich umgucke, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und einfach so höre, was ihnen so auf dem Herzen liegt. Und wenn sie manchmal erzählen von dem, was sie gerade entdecken oder wo sie sich gerade ranwagen, und man bei aller Zaghaftigkeit, manchmal auch bei aller Unsicherheit, dann auch doch dieses Strahlen in den Augen sieht. Das ist so großartig, Herr. Und wir können dir gar nicht genug dafür danken, dass du uns wirklich auch so als Mitgestalter geschaffen hast. Danke, Herr, dass du dein Wesen in uns hineingelegt hast und dass du es in uns zur Entfaltung bringen willst. Danke für deine Liebe, danke, ach ja, einfach, dass du so groß bist, und danke, wie du uns begegnest. Und Herr, ja, zeig du uns da einfach, wo wir uns da vielleicht auch selbst hindern und blockieren. Zeig uns aber auch bitte, wo wir als Gemeinde, als Christen, die schon länger mit dir unterwegs sind, die vielleicht auch andere, für andere mal ein Vorbild sind oder so, wo wir da aber auch in der Gefahr stehen, Menschen zu entmutigen, klein zu halten, einzuschränken, statt sie herauszufordern, zu ermutigen, wirklich dem nachzuspüren, was du in sie hineingelegt hast. Herr, lass uns wirklich Menschen sein, Christen sein, Gemeinde sein, in der deine Gaben sich reich entfalten und gelebt werden, dir zur Ehre und wirklich zum Segen für Menschen, dass sie dich kennenlernen, dass sie, ach ja, einfach begreifen, wie großartig du bist. Und danke auch, dass du das immer wieder uns ins Herz sinken lässt, und ich bitte dich, dass wir dafür auch wirklich offen sind, das so aufzunehmen, dass es kein Zwang ist und kein Druck, da irgendwas für dich zu tun, weil du bist nicht auf uns angewiesen, aber dass es einfach so zutiefst erfüllend ist, mit dir in aller Freiheit unterwegs zu sein und mit dir am Werk zu sein. Danke, Herr, dass du uns gebrauchst auf vielerlei Weise, und danke, dass du kein 0815-Gott bist, der so nach Schema F mit uns verfährt, sondern dass du uns ganz einzigartig und geschaffen hast, und dass wir uns auch einander ergänzen können. Danke, Herr, für deine Liebe. Amen.